Ich möchte heute weitermachen mit dem, wo wir vor zwei Wochen aufgehört haben. Ihr erinnert euch, wir sind ja gerade dabei, die Osterereignisse zu verinnerlichen und festzumachen, wie wir die Auswirkungen von Kreuz und Auferstehung in unserem persönlichen Leben zur Anwendung bringen können. Weil das ist eine Sache, einmal im Jahr Ostern zu feiern, das ist etwas anderes, jeden Tag in der Realität der Erlösung zu leben. Und darum geht es. Und ich möchte noch einmal heute auch zu dieser Stelle gehen. Die haben uns vor zwei Wochen schon angesehen. Galater 2, 19 und 20. Und ich lese das kurz vor. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Es gibt hier einige Begriffe, die so zentral sind in diesem Vers. Und ein Wort haben wir uns letzte Woche angesehen, das, wer erinnert sich, das war das Wort, ich war das, was das eine Schlüsselwort. Aber es gibt noch ein weiteres Wort, was hier mehrmals vorkommt. Und da müsst ihr mir jetzt eine Antwort geben, ein Echo geben, was für ein Wort das wohl sein könnte, wenn ihr diesen Vers euch anseht. Welches Wort kommt ständig vor? Es kommt sogar insgesamt viermal vor. Leben. Das ist ein weiteres Schlüsselwort. Und es ist interessant, dass in einer Passage, wo es eigentlich um Tod und das Sterben geht, wo über das Kreuz gesprochen wird, der Begriff Leben so eine zentrale Rolle spielt. Stimmt's? Ja, das ist zunächst einmal menschlich gesehen so ein Widerspruch. Einmal Tod. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Kreuzigen wissen wir, das ist etwas ganz Brutales, Grausames gewesen. Kein Mensch hat jemals das Kreuz überlebt. Wenn man gekreuzigt wurde damals, dann war man wirklich tot, mausetot. Und dann sagt es auf einmal hier, Leben, 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 Leben. Und ich glaube, dass der Geist Gottes uns etwas sagen möchte dadurch. Und zwar im Kontext hier, wenn wir bereit sind, unser Eigenleben, sprich unser Ego, unser Ich, sprichwörtlich an den Nagel zu hängen, wird uns umso mehr echtes Leben erwarten. Und ich glaube wirklich, dass das Geheimnis eines glücklichen, erfüllten Lebens ist, dass je mehr uns wir bewusst sind, wie tot wir sind, desto lebendiger sind. Das ist das, was Paulus ja hier sagen möchte. Wir haben ja auch letztes Mal schon gesagt, dass das jetzt nicht nur eine theologische Abhandlung von Paulus ist an die Galater, sondern das war sein Glaubensbekenntnis. Danach lebte er. Er sagte immer wieder, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und darum, um dieses Geheimnis eines wirklichen, glücklichen, erfüllten Lebens, darum soll es eigentlich auch heute gehen. Und ich kann uns allen versprechen, mir eingeschlossen, und das muss ich mir auch immer wieder sagen, unsere Umgebung, ja, die Menschen, unsere Angehörigen, Freunde, Arbeitskollegen, die werden nicht zum Glauben an Jesus kommen wollen, wenn wir miesepetrig, launisch und missmutig, negativ, verstimmt durch das Leben ziehen. Nein, sie müssen etwas von dem Glück wahrnehmen, was denen verheißen ist, die Jesus nachfolgen. Und zwar unabhängig von den Lebensumständen, weil wenn man 1 Million Franken in einem Lotto gewinnt, da freut sich jeder darüber. Aber wenn man richtig im Dreck steckt und in schwierigen Situationen steckt, das ist etwas ganz anderes. Und darum geht es natürlich hier. So haben die ersten Christen gelebt. Und ich möchte hier an dieser Stelle, ich habe euch öfters in der Vergangenheit auch schon erzählt von meinem Freund Helmut. Ja, der ist mittlerweile fast 89. Aber er ist ein Mensch voll Geistes, voll Lebens. Er lebt eng mit Gott. Er ist mit Gott unterwegs. Und er schickt mir regelmäßig Gedichte. Und er bittet mich dann immer, diese Gedichte anzusehen. Und er hat auch so eine Chatgruppe. Und er schickt die dann raus, veröffentlicht sie und so. Und er hat mir folgendes Gedicht geschickt. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil das ist so stark. Weil es ist ein Ausdruck seines Lebens. Denkt dran, er ist 89 Jahre alt, fast. Er sagt, einer der glücklichsten Menschen auf Erden möchte deine Ehre, Herr, vermehren und in der Liebe zu dir so entbrennen, wie noch mehr nicht möglich ist. Ich liebe dich, meinen Aber. Dir ständig noch stärker begegnen, dich frohlockend erleben, dich laut jubelnd anbeten, mit dir vertraut sein wie noch nie. Das, du mein Verlangen, ist mein Verlangen. Machst du mir dieses kostbare Geschenk? Vater, mach es mir jetzt. Danke, lieber Vater, dass dein Herz für mich brennt. Ja, solche Gedichte bekomme ich regelmäßig. Also, das ausgetauschte Leben, was ein ausgetauschtes Leben auszeichnet. Und anhand dieser einiger Aussagen hier in diesem Vers, möchte nur in diesem Vers bleiben, Galater 2, Vers 20, möchte ich noch einmal hervorheben, was ein solches ausgetauschtes Leben eigentlich ausmacht. Und das sind nur so einige Stichworte, die ich hier geben möchte, damit Sie uns ein bisschen begleiten können, auch in der kommenden Zeit. Und am Ende werden wir auch nochmal uns so in zwei, drei Gruppen aufteilen und nochmal so reflektieren über gewisse Dinge. Also das Erste, was hier in diesem Vers deutlich macht, was das ausgetauschte Leben auszeichnet, ist Christusbewusstsein. Dieses Wort, Christusbewusstsein. Und Paulus sagt ja in diesem Vers, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wir hatten es ja, wie schon gesagt, das letzte Mal mit der Thematik des Ichs beschäftigt. Und es ist jetzt so, und das ist wichtig, dass wir uns das so immer wieder bewusst machen, wenn man zum Glauben an Jesus kommt, macht man eigentlich einen Deal mit Gott. Wir reden ja auch vom Bund, vom neuen Bund. Und Bund war ein Handel, es war ein Bündnis, das man einging. Und Christ zu werden bedeutet eigentlich nichts anderes, als sich auf einen Deal mit Gott einzulassen. Ja, und das Schöne dabei ist, wenn man mit Gott sich einlässt auf einen Deal, dann wird es uns immer gut gehen. Weil Gott denkt Win-Win, wie man das so sagt. Es gibt nur Gewinner, wenn wir uns auf einen Deal mit Gott einlassen. Und der größte Win, den wir haben, ist, denk einmal an die Aussage, wo Paulus sagt zu den Korinthern, er sagt, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ja, was für ein Handel, was für ein Austausch. Wir haben ihm alles gebracht, unser ganzes Leben, samt unseren Anrechten, samt unseren Wünschen, samt unseren Plänen, haben gesagt, du bist unser Erlöser, du bist unser Herr. Wir geben dir alles hin und dafür empfangen wir alles von ihm. Das ist so praktisch so der große Austausch am Kreuz. Und wisst ihr, dieser Prozess der Veränderung, der Einsatz, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist eigentlich eine Veränderung unserer Wahrnehmung. Es geht darum, dass wir von einem Ich-Bewusstsein immer mehr zu diesem Christus-Bewusstsein hinkommen. Und ich habe jetzt eine ganz schöne Skizze hier vorbereitet, müsst ihr euch vorstellen jetzt. Da würdet ihr sehen, ein Rechteck, müsst ihr euch vorstellen, und da ist eine Diagonale durchgezogen. In einem Bereich, da ist Christus, in dem anderen Bereich ist ich. Je mehr der Bereich Christus zunimmt, gleichzeitig wird dieser Bereich Ich kleiner. Je mehr der Bereich Ich zunimmt, desto kleiner wird dieser Bereich Christus. Und das ist ja auch das, was Paulus nennt Erneuerung des Denkens, also eine Veränderung der Wahrnehmung. Und das Tolle ist, je mehr dieser Bereich wächst, also Christus immer größer wird, wird eben dieser andere, unser Ich-Bereich immer kleiner. Und da ist die wahre Freiheit. Und das Interessante ist, man kann nicht beides gleichzeitig haben. Man kann nicht gleichzeitig ein großes Ich-Bewusstsein haben und ein großes Christus-Bewusstsein. Je mehr Christus in uns ist, je weniger ich. Je mehr ich, je weniger Christus. Das ist der ganze Gedanke. Und es ist interessant, dass Paulus hier auch in dem Vers sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich hier ansprechen möchte ist, es gibt ja sowas in der Esoterik oder im fernöstlichen Denken, dass es das Ziel ist, sich zu entleeren. Also der fernöstliche, esoterische Gedanke ist, sich zu entleeren. Aber das ist es nicht, denn es ist ein Trugschluss zu denken, dass wenn man sich entleert, dass da das Leben ist und die Freiheit kommt. Denn ein leerer Raum muss ausgefüllt werden. Es geht gar nicht anders. Wenn du diesen Raum nicht ausfüllst, also wenn dieser obere Teil des Rechtecks nicht ausgefüllt wird, dieses Dreieck, dann wird jemand kommen und dieses Dreieck ausfüllen. Ja, diesen Raum wird jemand ausfüllen. Und das ist ja das, was Jesus sagte. Erinnert euch an die Geschichte, wo er sagt, dass wenn der böse Geist ausgetrieben wird, das Haus leer und geputzt ist und geschmückt ist und dann nicht jemand reinkommt, also nicht Christus in diesem Haus Wohnung nimmt, also Gott da reinkommt in das Leben, sondern einfach leer ist, dann kommt irgendwann dieser Dämon wieder und er denkt, hey, das ist schön hier, das ist alles so sauber und geschmückt, das ist alles so aufgeräumt, da bringe ich gleich meine Freunde mit. Und dann sagt Jesus, so wird es jemandem gehen, der nicht unter meine Herrschaft kommt. Und das ist das Gefährliche eben auch an diesem religiösen Geist. Der religiöse Geist ist nicht der stärkste Dämon, den es gibt, aber er ist der gefährlichste, weil er eben anderen Geistern die Tür öffnet. Das ist so dieser eine, der seine Freunde mitbringt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir kein Vakuum in unserem Leben erlauben. Wir Christen, als Nachfolger von Jesus, ist es nicht unser Ziel, entleert zu sein, sondern erfüllt zu werden. Das ist ein Riesenunterschied. Wir sind dazu bestimmt, erfüllt zu sein mit Christus, mit Gott, mit diesem Bewusstsein zu leben, dass er alles und in allem ist und seinem Geist ständig Raum, mehr Raum in unserem Leben zu geben, damit wir nicht einfach nur entleert durch das Leben gehen, weil irgendjemand wird kommen und diesen Raum ausfüllen wollen. Also, Christusbewusstsein. Und das ist das Stärkste, was wir im Leben uns aneignen können, wenn wir immer mehr dieses Christusbewusstsein, also mehr an Jesus denken als an uns. Wir hören ja nicht auf, an uns zu denken. Wir sind ja Menschen. Aber wir sind nicht mehr der Mittelpunkt unserer gedanklichen Beschäftigung. Es geht nicht mehr um mir, meinem Ich, sondern es geht um du, dich, deiner, dir. Darum geht es. Und das ist der Ort der Erfüllung. Das ist der Ort, wo wir wirklich glücklich werden. Da ist die Freiheit, die wir suchen. Zweitens, was Paulus hier darüber spricht, und das möchte ich unter diesem Begriff Ausleben einfach stellen. Er sagt hier, und das lesen wir hier in Galater 2, Vers 20, er sagt, was ich aber jetzt im Fleisch lebe. Und im Fleisch, dieser Ausdruck, der beschreibt ja, der steht dafür für unser gesamtes physisches Leben. Alle Aspekte des natürlichen Lebens. Essen, Trinken natürlich, Gesundheit, Finanzen, Familie, Arbeit, Ausbildung, Beziehungen, Freizeit und so weiter und so fort. Unseren gesamten Alltag. Und ich sage euch, wir Christen sind nicht für das Kloster gemacht. Paulus sagt, was ich jetzt im Fleisch lebe, was ich jetzt im natürlichen Leben lebe, das ist Teil meiner, auch meine Identität, das lebe ich. Und zwar in einer ganz speziellen Weise, da kommen wir gleich drauf. Aber die Welt, und das zeigt uns eben das, was Paulus hier sagt, dieses im Fleisch leben, diese Welt muss Menschen erleben, die das Leben ungeachtet ihrer negativen, rauen Wirklichkeit freudig und voller Leben meistern. Wie ich das schon gesagt habe, wenn wir Christen unseren Launen ergeben sind und missmutig sind und in Konfliktsituationen überempfindlich reagieren, wenn wir sofort beleidigt sind, wenn uns irgendjemand was an den Kopf schmeißt und wir gleich gekränkt sind und uns bei jeder Drucksituation zurückziehen, dann haben wir eigentlich noch nicht realisiert, wer es ist, der in uns lebt. Christus lebt in uns. Das ist unsere neue Identität. Ich möchte das einfach so vergleichen mit, wir sind dann wie so ein Geländewagen, so ein Jeep. So ist ja ein Fahrzeug, was ganz robust gemacht ist, eigentlich geschaffen dafür ist, in unwegsames Gelände zu gehen, in den schwierigsten Terrains dieser Welt, durch dick und dünn, durch Dschungel, Stock und Stein und Wüste und wo auch immer, an jeden Ort zu kommen. Wir sind oftmals so ein Geländewagen, der eigentlich nur auf der Autobahn unterwegs ist. Der kann gar nicht sein wahres Potenzial ausfahren, weil wir Christen, wir sind für raues Gelände gemacht. Christus in uns ist tatsächlich uns gegeben, damit wir nicht nur wie Mimosen einfach gleich und empfindlich uns zurückziehen und oh, das ist aber ein rauer Weg. Ja, es ist ein rauer Weg, weil du bist ein Geländewagen. Du bist nicht gemacht für die Autobahn, für das Leichte, für die gut geteerte Straße. Du bist gemacht für die rauen Straßen. Du bist so gemacht, dass du in jeder Lebenssituation, in jedem Lebensumstand mehr bist als ein Überwinder. Das ist ja dann die Botschaft des Neuen Testamentes. Wir Christen sind nicht Leute, die ständig betüttelt werden müssen und umhegt werden müssen und bloß nicht Anstoß nehmen und so weiter. Ihr wisst, wie das ist. Ne? Ich übertreibe das jetzt einfach mal so. Aber denk mal dein eigenes Leben. Wie schnell fühlst du dich so, als wenn dir jemand auf die Füße tritt? Du bist beleidigt, weil dir irgendjemand was an den Kopf geschmissen hat. Und du vergisst in dem Moment, dass nicht mehr du lebst, sondern Christus in dir zum vollen Potenzial sich entwickeln soll. Das ist das christliche Leben. Der dritte Begriff, über den ich hier heute nennen möchte, ist, was wir auch in diesem Vers sehen und ganz klar Paulus ausdrückt, das ist das Wort Glauben. Also wir haben Christusbewusstsein, wir haben Ausleben und wir haben Glauben. Und Paulus sagt hier in Galater 2, Vers 20, was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Die Tür zu dieser Lebensrealität, also zu dieser Realität dieses ausgetauschten Lebens, wo nicht mehr unser Alltag, unser Ausleben bestimmt wird durch unser Ich-Bewusstsein, ist der Glaube. Und das ist nicht nur ein Glaube, wie ich glaube an Gott. Es gibt viele Menschen, die an Gott glauben. Übrigens, die Dämonen, sagt die Bibel, die glauben auch an Gott und sie zittern. Ja? Also an Gott glauben ist eine Sache. Aber das ist nicht das, worüber wir hier reden. Das ist nicht das, worüber Paulus spricht. Das ist nicht das, wovon Jesus zu seinen Jüngern sprach. Jesus sagt zum Beispiel seinen Jüngern, hab Glauben in Gott hinein. Nicht Glauben an Gott, sondern hab Glauben, dieses Wort heißt in Gott hinein. Oder denkt mal an, was Paulus sagt zu den Römern. Römer 1, Vers 17. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, heißt es dort. Und er sagt, so ist es von Glauben zu Glauben. Und wie wir das verstehen müssen, ist von einer Glaubensdimension in die andere hinein. Das ist das, was dort, was damit gemeint ist im Römerbrief. Man könnte sagen, Glaube bedeutet Gewissheit. Und diese Gewissheit ist kein Abmühen. Wir müssen uns nicht Glauben erkrampfen. Wir müssen uns nicht Glauben aus den Rippen schneiden. Wir müssen nicht sagen, oh, ich muss jetzt glauben, ich muss jetzt glauben, ich muss glauben. Das ist alles Quatsch. Glauben ist Gewissheit. Wer von euch heute Morgen ist hier in den Raum gekommen und hat sich hingesetzt und hat sich erstmal den Stuhl angeguckt, ob der Stuhl ihn auch wirklich tragen möchte? Niemand von uns ist hier hingekommen und hat gesagt, ob der hält, ob das so stimmt, kann ich mich wirklich hinsetzen? Muss ich erstmal darüber beten, ob ich mich wirklich darauf einlassen soll? Und dann hast du ganz vorsichtig, es hält. Das hat keiner gemacht. Was hast du gemacht? Bist wahrscheinlich reingekommen, begrüßt und hast dich hingesetzt. Stimmt's? So soll es sein. Das ist Glauben, das ist Leben im Glauben. Alles andere wäre ja furchtbarer Krampf, wenn wir immer überlegen würden, geht das jetzt? Klappt es wirklich? Funktioniert das? Das ist nicht Glauben. Wichtig ist, dass wir diese Glaubensgewissheit haben und uns nicht abmühen, nicht rumkrampfen. Und Paulus sagt in diesem Vers uns hier in Galater 2, Vers 20, worauf diese Glaubensgewissheit basiert, worauf sie aufbaut, warum sie entsteht. Und wenn wir diesen Vers uns angucken, ist ganz interessant, was Paulus da sagt hier. Er sagt, ich lebe im Glauben, und zwar an den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Die Grundlage unseres Glaubens, die Grundlage, warum wir so diese Gewissheit haben können, selbst wenn es im Leben eben drunter und drüber geht und alles auseinanderzubrechen droht, ist einzig und allein die aufopferungsvolle Liebe von Jesus Christus. Das ist das, was Paulus sagt. Deswegen war Paulus bereit, die zweite Meile zu gehen. Deswegen war er bereit, durch dick und dünn zu gehen für die Sache des Reiches Gottes, weil er überzeugt war, er war völlig gewiss, dass der Sohn Gottes sich selbst für ihn hingegeben hat. Die Grundlage des Glaubens ist seine aufopfernde Liebe zu uns. Er hat vorher dafür gesorgt, dass dieser Stuhl tragfähig ist und dass er nicht nur 100 Kilo trägt, sondern auch noch ein Elefant sich draufsetzen könnte. So ist Gott. Und Glauben zu haben, ist ja eines der essentiellsten Dinge des Lebens im Reich Gottes. Und wir wissen, Paulus sagt, 1. Korinther 13, nun aber bleibt. Was bleibt? Glaube, Hoffnung, Liebe. Und wir wissen, die Liebe ist die größte. Haben wir gerade gehört. Die aufopfernde Liebe von Jesus. Aber ohne Glauben sind wir gar nicht in der Lage, die Liebe Gottes für uns in Anspruch zu nehmen, zu ergreifen. Und deswegen sollten wir alles nur Erdenkliche tun, um diesen Glauben aufzubauen. Und alles vermeiden, was diesen unterminiert. Und ich sage euch, wir leben in Zeiten, wo unser Glaube tagtäglich, stündlich unterminiert wird. Da gibt es jemanden, der versucht, unseren Glauben, unseren kindlichen, einfachen Glauben an Gott, diese Gewissheit zu unterminieren, zu demontieren, zu schwächen, stündlich. Wir wissen alle, wie das geschieht, da brauche ich euch das gar nicht zu sagen. Und statt unreflektiert Medien wie Filme, Bücher und so weiter zu konsumieren, ist es unabdingbar, viel Zeit mit dem Wort Gottes zu verbringen, Botschaften zu hören, glaubensstärkende Literatur zu lesen und so weiter. Denn Paulus sagt, der Glaube kommt durch das Hören und das Hören aus wo? Aus dem Wort Gottes. Es ist ganz klar, und ich sage nicht, dass wir uns nicht mit vielen Medien beschäftigen sollen. Ich sage nur, dass wir uns nicht unreflektiert beschäftigen sollen damit, weil das ist das Entscheidende. Wenn wir nicht reflektieren, wenn wir nicht nachdenken über das, womit wir uns auseinandersetzen müssen, auch oftmals in unserer heutigen Zeit, wenn wir nicht aufpassen, wird das unseren Glauben unterminieren. Und wir müssen dem einen Gegenpol setzen. Das Wort Gottes ist mehr als ein Gegenpol. Es ist Speise für uns. Es ist Leben für uns. Und in dieser Weise sind wir berufen zu leben. Und ich möchte am Schluss, ich wurde daran erinnert, in diesem Zusammenhang, das ist so stark, diese Geschichte. Daniel, das Buch Daniel ist ja ein Buch, was enorm ist, weil es zeigt uns junge, gläubige Menschen, die unter den schlimmsten Bedingungen eigentlich leben mussten, ganz schlimm, und die trotzdem über ihren Umständen lebten. Das ist so stark zu sehen, das ist so ermutigend. Gott möchte uns ermutigen durch ihr Leben. Es sind prophetische Bilder für das, wie wir in dieser Glaubensgewissheit, gegründet auf der Liebe Gottes, von der Paulus auch spricht, Ruhe finden. Und ihr kennt die Geschichte sicherlich, wo Nebukadnezar den Befehl gab, dass alle ihn anbeten müssen, diese Statue, die er von sich selbst machte, dieses Selbsterheben, wo er sich selbst als einen Gott darstellte und er zwang jeden, ihn anzubeten. Nun, da hatten Sadrach, Meshach und Abednego ein Problem und Daniel sowieso, weil das war ein No-Go. Sie beteten nur den wahren Gott an, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, den wir so kennen. Und wir wissen, sie widersetzen sich. Und ich mag, wie sie sich widersetzen, was etwas zeugt von ihrer Herzenshaltung. Und sie wurden dann zu dem König zitiert und es wurde ihnen gesagt, wenn ihr anbetet, wird euer Leben verschont. Wenn ihr aber nicht anbetet, dann werdet ihr in den feurigen Ofen geschmissen. Ihr kennt die Geschichte sicherlich. Und mir gefällt die Antwort, die diese drei jungen Männer gaben. Sie sagten, verehrter König, also richtig wertschätzend und ehren, verehrter König, wir beten nur eine Person an, nämlich den wahren Gott. Und wisse, selbst wenn du uns in den Ofen schmeißt, das macht keinen Unterschied für uns. Wir haben uns schon festgelegt. Dann wurden sie in diesen Ofen geschmissen, wir wissen das. Und das Wunder geschah. Der König sah plötzlich, als er in die Flammen sah, eine vierte Person. Und wir wissen, wer diese vierte Person war. Und er wird beschrieben als der Engel, der Bote des Herrn. Jesus selbst kam zur Seite und bewahrte sie in diesem Feuer, das so intensiv war, dass selbst die, die das Feuer schüren sollten, dort am Ofen waren, selbst sie wurden verbrannt. Nicht aber die drei Freunde von Daniel. Das ist ein starkes Bild von dem, was Paulus hier spricht in Galater 2, Vers 20. Wisst ihr, ihr Geheimnis war, sie waren bereits gestorben. Sie hatten sich bereits vorher entschieden, nicht mehr ich lebe, quasi, mit anderen Worten, Christus lebt in mir. Und so sollen wir leben. Das ist dieser überwindende Glaube. Das ist der Glaube, der gegründet ist, diese Gewissheit, die gegründet ist auf der aufopferungsvollen Liebe von Jesus für uns.
Is more.